Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Bayreuth. Heute ist Mittwoch, der 29. Juli. Da kommt man schon fast durcheinander. Man fühlt sich ja schon fast in den Ferien. Und wir haben ein ganz besonderes Thema. Vor einigen Tagen haben wir bei Backstage Classical einen Vorabdruck, einen wirklich spannenden Vorabdruck gebracht aus einer neuen Karajan-Biografie. Der Titel ist Macht, Ohnmacht, Vermächtnis und geschrieben hat dieses Buch Wolfgang Ratert. Was er tut, ist, er nimmt auf der einen Seite viel Emotionen aus dem aktuellen Karajan-Diskurs, wie wir ihn noch mit Wolfson vor kurzem hatten. Und auf der anderen Seite sucht und stellt er uns akribisch Quellen vor, die Karajans Beziehung zum NS-Regime noch einmal unterstreichen. Raters Conclusio ist die entgegengesetzte von Wolfson. Karajan hat so ziemlich alles gemacht, um seine Karriere voranzubringen. Wie gesagt, ich glaube, dieses Buch ist nicht nur toll, weil es eine großartige Karajan-Biografie ist, sondern es ist auch toll, weil es zeigt, dass wir aufgeregte Diskurse irgendwann wieder in gerade Bahnen bringen müssen, in wissenschaftliche Bahnen und in Bahnen, in denen wir die Vergangenheit debattieren, aber in Wahrheit natürlich über uns selber sprechen. Und ich freue mich, dass wir heute mit ihm selber sprechen und sage einen wunderschönen guten Morgen, lieber Wolfgang Ratert.
Guten Morgen, Herr Brüggemann.
Noch eine Karajan-Biografie, mögen manche denken. Wir hatten doch erst die große Wolfson-Diskussion. Warum, um Herrgotts Willen, haben Sie jetzt noch ein Buch über Karajan geschrieben?
Ja, die Idee dieses Buches liegt ja viel länger zurück als das Projekt von Herrn Wolfson. Ich habe faktisch schon 2020, 2021 dem Verlag vorgeschlagen, in dieser Reihe einen Band über Karajan zu machen. Und das Interesse war immer zweigeteilt bei mir. Einerseits musikalisch, auch die Faszination von Karajans Dirigieren, von der ungeheuren Professionalität dieses Mannes. Auch durch meine eigene Jugend natürlich geprägt. In den 70er Jahren als Teenager war man von Karajan-Platten ja umgeben.
Wir alle. Das ist unsere Sozialisation eigentlich, ne?
Das war ein wichtiger Teil der Sozialisation. Ja. Und auch wenn es immer schmerzhaft war, 25 D-Mark für eine deutsche Grammophonplatte ausgeben zu müssen.
Ich habe einmal in meinem Leben geklaut, da habe ich ein Preisschild bei Mediamarkt, gab es da noch nicht, ich glaube Ratio hieß es, umgeklebt für eine Karajan-Schallplatte. Ja, ja. Ich gestehe, ja. Okay, genau. Ja.
Also
er begleitet uns schon immer, ja?
Ja, das war also das eine, aber dann durch meine musikwissenschaftliche Laufbahn durch die Interessen, die mich da getrieben haben, kam dann eben auch die andere Seite für mich bald zum Vorschein. Also dieser Pakt, möchte ich doch sagen, fast ein mephistophelischer Pakt mit der politischen Macht. Und das hat mich dann interessiert, wie man das eigentlich oder ob man das zusammenbringen kann, diese beiden Extreme.
Weil wir damals so naiv waren und uns das damals in den 70er Jahren, als wir diese teuren Schallplatten noch gekauft haben, gar nicht gefragt haben und erst jetzt drauf kommen zu sagen, ging das eigentlich okay? Warum ist dieses Thema gerade jetzt wieder so virulent?
Ja, ich glaube, es hat tatsächlich auch mit dem zeitlichen Abstand zu tun. Und das ist ja ein Phänomen, oder das man immer wieder beobachtet, dass es eben fast des Abstands von zwei Generationen bedarf, um distanzierten, im wahrsten Sinne des Wortes, distanzierten Blick auf solche großen Persönlichkeiten oder solche großen Akteure zu werfen. Mhm. Und es kommt natürlich heute dazu, dass wir durch die Digitalisierung in einer ganz, ganz anderen Lage sind. Wir haben heute eben Quellen zur Verfügung, die es damals einfach noch nicht gab oder wo es unglaublich schwierig war, an die überhaupt heranzukommen.
Wir kommen gleich auf Ihren Blick und auf Ihre Quellen. Lassen Sie uns noch ganz kurz bei der Frage bleiben, warum schafft es Karajan überhaupt, uns immer noch so in den Bann zu ziehen? War das seine Musikalität? War das seine Selbstinszenierung? Weil es ist ja ein Phänomen. Dirigenten nehmen sich zu Lebzeiten wahnsinnig wichtig. Aber wenn wir mal zurückgucken, welche Dirigierpersönlichkeiten wirklich Mythoscharakter haben, sind das ja gar nicht viel. Toscanini, Furtwängler, Karajan und dann wird es schon ganz schön dünn. Vielleicht an einem Kur noch oder so. Warum hängen wir uns noch immer an Karajan auf?
Ja, ich glaube, er war für uns so eine Projektionsfigur. Erstmal also dieses unglaubliche Leistungsethos, dass also jemand sein Talent, manche sagen ja auch sein Genie, eben konsequent für eine ja, fast beispiellose Karriere zu nutzen verstand. Auch vielleicht eine heimliche Bewunderung dafür oder darüber, dass er über sozusagen alle Hindernisse hinweg das gemacht hat. Also dass er sich auch brutal durchgesetzt hat in diesem Bestreben. Und dann ist es, glaube ich, auch die Verbindung zur Technik, zur Technologie, also die das frühe Bündnis mit der Tonträgerindustrie. Das heißt, er war immer präsent auf allen möglichen Kanälen. Und so ist dann also das Bild ja fast entstanden, dass Karajan und Interpretation oder sagen wir mal Karajan und klassische Musik, dass es fast synonym ist. Ich glaube, es ist also ein Projektions- und ein Suggestionsphänomen, mit dem wir es hier zu tun haben.
Dass er selbst auch mit zu verantworten hat, oder? Das ist ja nicht nur einfach durch seine Pionierarbeit und durch seinen Dirigierstil, das beschreiben Sie ja auch, sondern das ist ja auch durch die eigene Inszenierung als Pionier und Genie passiert, oder?
Absolut. Das ist ein großes Selbstinszenierungsprojekt. Darüber kann man dann spekulieren, was die Gründe sind. Das habe ich ja auch in dem Buch einzelne Positionen dargestellt, dass das also letzten Endes auf einen Vaterkomplex zurückgehen soll, dass er also immer nach Anerkennung gesucht hat, die er beim Vater nicht gefunden hat. Gut, daran möchte ich mich jetzt nicht so beteiligen, an diesen Spekulationen, aber es ist offensichtlich, dass er an Rollen Gefallen gefunden hat. Also deswegen habe ich auch das Buch mit einem Motto des Philosophen Georg Simmel eingeleitet, wo es um den Schauspieler geht. Ich glaube, dass es bei Karajan sehr stark darum ging, sich in Szene zu setzen. Und dafür war ihm fast jedes Mittel und jeder Anlass recht. Das ist ja das auch, was mich so frappiert hat, dass er eben als Jetsetter auftaucht, dass er Home-Stories platziert hat. Also er hat sehr, sehr bewusst und präzis die Massenmedien bedient, um dieses Bild und sagen wir mal auch in seinen Schattenseiten zu bedienen. Ja. Also das gehört ja auch dazu, dass er auch sozusagen das Dämonische mit adressiert hat.
Absolut. Der Dirigentendarsteller. Ne? Jetzt sind wir schon so am Ende dieses Lebens oder bei der Inszenierung. Aber lassen Sie uns gerne noch eine Sekunde dabei bleiben, weil das ist ja schon interessant. Weil man kann natürlich auch verteidigend sagen, genau das hat dazu geführt, dass er wahnsinnig viele Leute sozusagen mit der Klassik in Kontakt gebracht hat, oder? Also wer nach Karajan hat es noch geschafft, ernsthafte Musik als Person des öffentlichen Lebens so in den öffentlichen Raum zu stellen wie er. Also es hatte auf der einen Seite das Dämonische, auf der anderen Seite aber ja eigentlich auch etwas positiv Marketingtechnisches, oder?
Absolut. Und das Argument hat er auch selber benutzt, hat gesagt, was ich hier mache, ist eine Demokratisierung von Musik. Also dafür könnt ihr mir dankbar sein, dass ich jetzt sagen millionenfach hier Schallplatten und Videos und das Volk sozusagen streue global. Das ist ist etwas, was sagen jetzt überfällig ist. Und dann sagen, da kommt auch Wagner ins Spiel, denn auch Wagner hatte ja als Revolutionär diese Vorstellung, also sagen über Musik, über Kunst eine bestimmte Form, sagen wir jetzt mal, von Volksherrschaft zu etablieren. Und das hat er übernommen. Es ist aber jetzt die andere Seite, ja die, dass er weder der Erste noch der Einzige war, der das gemacht hat, sondern dass er sich da wie so oft an anderen Vorbildern orientiert hat, sich vielleicht auch derer bedient hat. Also ich habe im Buch einmal Leopold Stokowski genannt, der da sehr wichtig ist und der das schon Anfang der 40er Jahre in einem Buch Music for All of Us ja schon propagiert hat und gefordert hat. Und die andere Gegenfigur ist natürlich dann Leonard Bernstein, ne? Der ja, in den USA das mit den beiden großen Fernsehreihen Omnibus und Young People's Concert gezeigt hat, wie man das macht. Und das war ganz offensichtlich die Blaupause für Karajan.
Ist ja auch immer etwas, was wir in der Musikgeschichte sowohl bei Komponisten als auch bei Dirigenten haben. Es gibt immer so Duos, ne? Also Toscanini, Furtwängler, Karajan, Bernstein. Wahrscheinlich bedingen die sich auch und brauchen sich auch und heizen sich dann natürlich auch gegenseitig an, oder?
Absolut. Also das ist etwas, was man ja dann immer sehr schön beobachten kann, wie man sich die Bälle zuspielt, wie auch die Konkurrenz dann genutzt wird. Und das, wenn man dann sogar noch ein cleveres Management hat, dann werden diese Sachen sehr gezielt eingesetzt. Und es ist ja auch in der Reihe, in der ich das Buch geschrieben habe, ein Band über Furtwängler geplant.
Genau.
Und ich glaube, auch bei Furtwängler ist sagen, so eine Entmythisierung, wie ich sie versucht habe, auch überfällig. Denn Furtwängler hat das auch sehr, sehr genau und geschickt bedient. Und er hat sich ja auch Karajans als Gegenfigur dann bedient.
Absolut. Sie haben eben schon beim Vaterkomplex gesagt, Sie beteiligen sich nicht an Spekulation. Und ich muss, kann das einfach mal so sagen, nachdem ich das Buch gelesen habe, Ihr Buch begeistert mich aufgrund seines Tons. Weil wir hatten ja in den letzten Monaten eine sehr hitzige Debatte auch über die eben Zeit im Nationalsozialismus mit Herbert von Karajan. Und was Sie tun, ist ja, Sie ordnen wirklich anhand von Quellen, Fakten die ganze Geschichte nochmal auf einer, wie sagt man das, etwas herunter, emotional heruntergekochten Ebene, was den Blick vielleicht wieder freigibt auf die eigentlichen Fakten. Lassen Sie uns einen Augenblick da bleiben, Herr Rathert. Also, wenn ich das richtig verstehe, sind Sie gar nicht so weit weg. Sie sagen, was Sie eben auch gesagt haben, Karajan hat eigentlich alles gemacht, um seine Karriere voranzubringen. Und er lebte in einer Zeit, in der er sich dann auch gemein mit einem System gemacht hat, das zur gleichen Zeit Menschen in Vernichtungslager gesteckt hat und eines der unmenschlichsten Systeme war. Und dem hat er humanistische Soundtrack gegeben?
Ja, das muss man wohl so sagen. Also er hat die ideologische Funktion, die Kunst und in besonderer Weise ja Musik im Nationalsozialismus erfüllen sollte, die hat er perfekt bedient. Und die Belege sind ja überwältigend. Und ich habe ja auch in dem Buch da auch angedeutet, dass es noch viel, viel mehr wahrscheinlich an Aufführungen, an Auftritten gibt, von denen wir noch gar nichts wissen. Oder von denen wir zu wenig wissen, das sind etwa Kraft durch Freude-Konzerte, das war ja eine ganze Reihe, die durch die Deutsche Arbeitsfront da organisiert wurde. Dann die Auftritte im besetzten oder verbündeten Ausland während des Kriegs, das ist auch noch also ein weites Feld oder manche würden sagen ein Abgrund, in den man da blicken kann. Also das ist auf jeden Fall, wie ich festgestellt habe, doch offenbar quantitativ noch sehr viel mehr gewesen, als wir bislang wissen. Und dazu bedarf es natürlich noch einer riesigen Auswertung von Tageszeitungen. Und wir stehen vor dem Problem, dass Karajans frühe Dokumente, also bis 1945, fast nicht überliefert sind. Also die sind nicht mehr da. Aus welchen Gründen auch immer.
Das, was wir haben, ist eben, was Sie sagen, auch zum größten Teil aus Zeitungen, aus öffentlichen Äußerungen. Ein Kapitel, und bevor ihr euch alle das Buch kauft, könnt ihr es erstmal vorlesen, auch bei uns bei Backstage Classical, beschäftigt sich mit seiner Stelle in Aachen. Und da ist er auch ganz proaktiv nach draußen gegangen und hat in einem Essay sein musikalisches Ziel beschrieben. Was hat es damit auf sich erratet?
Ja, also dieses Statement, von dem Sie sprechen, das ist im September 1935 erschienen im Aachener Anzeiger. Das ist praktisch die Ankündigung seines Programms als jetzt frisch gewählter Generalmusikdirektor. Also er hatte es dann geschafft, innerhalb eines Jahres von 1934 bis 1935 diese Stelle zu bekommen. Und da hängt dann ja auch die ganze Diskussion mit dran, ob er erst dort in die Partei eingetreten worden sei. Also so stellt er es ja dar. Das bezweifle ich und ich glaube, es gibt dafür sehr gute Gründe, dass er bereits eben vorher in der NSDAP war und dass er eben, wie Sie das sagen, proaktiv sich an der Durchsetzung der Ziele beteiligt hat. Er fand eben in Aachen für sich ideale Bedingungen vor, von der Größe der Stadt, des Orchesters, der Ensembles, der Lage Aachens eben als Grenzstadt. Und das hat er für sich ohne Rücksicht auf Verluste genutzt. Und das kann man ja eben auch sehen an dem Repertoire, das er in Aachen aufgeführt hat. Da sind also mindestens ein Dutzend von ja, sagen NS-affinen Komponisten dabei, von denen er natürlich dann nach 1945 nichts mehr gewusst haben will. Also Aachen ist praktisch das Modell gewesen. Und wir sehen auch dort, dass er da ja bereits inszeniert hat. Da ist, entsteht die große Verbindung zu Wagner. Der ganz gesamte Ring wird dort aufgeführt. Er ist mit Walter Felsenstein in Kontakt. Das ist ja auch eine absolut ambivalente Figur, ne? Wenn man dann bedenkt, dass Felsenstein nach Ostberlin ging, dass er dann in Bayreuth Ende der 50er Jahre auf der Seite der linken Wagnerianer auftaucht. Yeah. Also da sehen wir, dass in Aachen die Netzwerke Karajans entstehen, der er sich dann nach dem Krieg auch weiter bedient hat.
In Aachen wurde die Karajan-Debatte ja irgendwie auch ganz virulent und öffentlich geführt. Da gab es, glaube ich, eine Büste, die dann von der Intendantin in den Keller gestellt wurde. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, das ist der größte Quatsch, den man als Historiker mit einer Büste, die kritisch betrachtet werden muss, machen kann, oder?
Ja, das halte ich für eine falsche Entscheidung. Das darf man nicht verdrängen. Das ist Teil unserer Geschichte, Teil der Aachener Geschichte. Und das muss meiner Meinung nach kontextualisiert werden. Also ruhig diese Büste dort aufstellen. Ich meine, wir haben in Deutschland noch alle möglichen Bismarck-Büsten. Also wobei ich jetzt Bismarck, den darf man natürlich damit nicht vergleichen. Aber also ja. wir haben diese Vergangenheit schon aus dem Kaiserreich. Und das wäre ja ein Wahnsinn, wenn wir jetzt anfangen würden, alle diese Monumente und Erinnerungsorte zu löschen. Da würde das Gegenteil von dem passieren, was man vielleicht sich erhofft, nämlich keine Aufklärung, sondern eine Verdunklung. Also ich finde, die Aachener sollten damit mutig umgehen, diese Büste ruhig wieder hervorholen, sich zu ihrer Geschichte bekennen und dann daraus etwas machen.
Das, Kontextualisierung ist mit Sicherheit in dem Fall immer das Wichtigste. Und wir sehen das ja auch, also weil Sie eben gerade Bayreuth angesprochen haben, also wenn man den braunen Elefanten mitten auf die Bühne stellt, dann passiert ja auch etwas, ja. Also, und auch, was wir mit Karajan jetzt die letzten Monate erlebt haben und was wir durch Ihr Buch erleben, es ist ja eine Debatte, die wir ja nicht nur über die Geschichte Karajans führen, sondern die führen wir ja auch über uns und wie wir mit so etwas umgehen. Und wahrscheinlich ist das ja das wirklich Brisante an Ihrem Buch. Es ist auf der einen Seite natürlich eine akribische Karajan-Biografie, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Aufforderung, wie sprechen wir heute darüber, wie gehen wir damit um? Das ist doch ganz klar wahrscheinlich für Sie auch gewesen, als Sie es geschrieben haben, oder?
Absolut. Und ich glaube, man muss ja dann auch immer sagen, das sehen, worüber man nicht spricht oder was man nicht liest. Und das sind ja die Personen, die dann nach 1933 gehen mussten. Und auch das gehört ja zur historischen Wahrheit. Karajan hat diese Karriere nur machen können, weil der Platz da war. Weil andere, nicht weniger begabte Musiker Deutschland verlassen mussten. Ne? Und er hat sich dann ja auch, und das sieht man an dem Buch ja auch, sieht man an den Quellen ja auch sehr gut, er konnte auch deshalb so glänzen, weil um ihn herum so viel Mittelmaß war. Ja, das ist ja auch immer alles in Relation zu sehen. Und das erklärt eben auch aus meiner Sicht dieses Phänomen Karajan, und das sehen wir dann in der Berliner Zeit, dass die Presse praktisch während des Dritten Reiches schon dieses Bild dann formt, das nach 1945 dann für viele Jahrzehnte Bestand haben sollte. Und die anderen, die sind eben dann hinten runtergefallen. Otto Klemperer, den ich ja auch an einer Stelle erwähne, der Karajan als Dirigent überhaupt nicht gut fand, der war ja sozusagen dann immer das Memento Mori. Ne? Der war da, der war auch mit Legge zusammen, lebte allerdings dann ja in der Schweiz. Und er erinnerte immer wieder daran, dass es auch diese andere Seite auch gab. Und das müssen wir auch tun, meiner Meinung nach, weiterhin.
Sie deklinieren diese Zeit ja auch durch mit all den bekannten Themen, ne? Also mit seiner Frau, die jüdischstämmig ist, mit diesem Disput zwischen Göring und Goebbels, Furtwängler und Karajan. Zusammengefasst, wie würden Sie das bewerten? Also ich habe schon gesagt, mein Leseeindruck bei Ihrem Buch ist, dass Sie einen Karrieristen zeigen, der wirklich keine Hemmung hat, voranzukommen. Würden Sie das noch ausdehnen oder weiterführen?
Ja, also
Weil auf der anderen Seite steht ja immer die Argumentation der Ambivalenz. Ja, wenn man damals lebte, dann musste man das so machen, denn man hatte keinen anderen Weg, man konnte nicht anders. Das ist ja sozusagen das Privileg der Nachgeborenen, sozusagen das darauf zu setzen, ne?
Ja, das stimmt. Und dem würde ich widersprechen. Ich glaube, auch er hat die Möglichkeit gehabt, sich zu entscheiden. Er hätte sich anders entscheiden können aufgrund seines Talents. Und offenbar war er aber von dieser Verbindung oder der Verquickung von Kunst und Politik so fasziniert, weil sie eben auch die Perspektive gehabt, dass sozusagen dass Kunst selber politisch wird. Mhm. Das ist etwas, was ich bei ihm beobachte. Und das ist ja auch sozusagen dieses Machtprinzip, also sich dann in einer ja unvorstellbaren Weise sozusagen vier Leitungsstellen gleichzeitig zu sichern, wenn man jetzt noch Mailand dazu nimmt, also zu Berlin, Salzburg und Wien. Das ist der Versuch zu zeigen, hier, ich stehe sogar noch über der Politik.
Ja.
Ich als Künstler zeige euch, wie sagen eine gesellschaftliche Vision aussehen kann, wenn wir erstmal am Drücker sind. Und das ist etwas, was wir aus den Diskussionen Anfang der 30er Jahre kennen, also als es um den Übergang vom Futurismus zum Faschismus ging, da sind sehr viele Intellektuelle und Künstler dafür anfällig gewesen. Also die haben dann die Hoffnung gehabt, dass der Nationalsozialismus ihnen die Bühne bereitet.
Ja.
Und das ist natürlich ein absolut fataler Irrtum. Was ich Karajan als Person tatsächlich vorwerfen würde, ist, dass er niemals das reflektiert hat, also jedenfalls niemals öffentlich, was er auch an Verantwortung damit auf sich geladen hat.
Genau, das ist dann der nächste Teil dieses Buches, ne? Also die Nachkriegszeit, in der ja viele, also fangen bei unseren eigenen Großeltern an, ja, Schwierigkeiten hatten, sich dem zu stellen. Und Sie haben eben schon gesagt, zwei Generationen braucht es oft. Hätte Karajan da offener sein müssen? Er wurde ja oft genug angesprochen darauf. Es gab Vorfälle in Amerika, es gab die Diskussion. Also er hätte ja Chance genug gehabt, sich wirklich offen zu dem zu verhalten, was er gelebt hat und wie er gelebt hat, und das zu erklären. Darauf hat er aber wirklich beharrlich verzichtet.
Ja, und dann,
wenn nicht sogar gelogen.
Ja, da hat er gelogen, und da setzt ja dann sozusagen diese absolute Paradoxie, ich würde sogar sagen Schizophrenie ein. Das Argument lautet dann, Kunst und Politik haben überhaupt nichts miteinander zu tun.
Mhm.
Ja, das ist das, was einen ja dann sozusagen vollkommen konsterniert. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ich bin nur Musiker, und ihr habt jetzt die Aufgabe, mich in dieser, also meine Genialität zu schützen vor dem diesem ganzen Dreck, der sagen sich mit Politik verbindet. Und das ist eben eine auch eine Dialektik, die man da sehen kann, aber auf jeden Fall eine, ich finde, moralisch vollkommen unhaltbare Position, dann zu sagen, nein, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Und da würde ich sagen, da setzt auch eine enorme Verdrängung in dieser Person ein. Mhm. Und was ich ja auch festgestellt habe, es gibt ja praktisch keine Äußerungen von ihm, in denen er das mal reflektiert oder man eine andere Seite erkennt.
Nein, es gibt den Mythos, ne, dass er Hitler einmal getroffen hat und der unzufrieden mit ihm war, ihn erstmal wieder nicht eingeladen hat. Also er hat ja nach dem Krieg auch sozusagen inszeniert, dass Hitler ihn eigentlich immer bestraft und gehasst hat.
Ja. Das habe ich ja in dem Buch widerlegt. Das stimmt überhaupt nicht. Und aber das passt natürlich auch. Also sagen die, er wird verstoßen von dem Übervater, und er muss sich jetzt selber da durchsetzen. Und das passte dann ja auch gut sozusagen zu der Legende, die er aufgebaut hat, dass er in Wahrheit ein Opfer gewesen sei.
Gehört dazu auch nicht nur Karajan, sondern gehören nicht wir auch dazu? Und ist Karajan vielleicht auch deshalb so interessant? Das ist mir beim Lesen Ihres Buches nochmal sozusagen als eigene Gedankenöffnung aufgegangen. Dass, wenn Sie jetzt, wir haben das Gespräch angefangen mit, wir beide sind sozialisiert mit diesen teuren Schallplatten, wie wir gesagt haben, ja, haben das damals ja auch nicht in Frage gestellt, weil niemand in dieser Gesellschaft uns auch gelehrt hat, das in Frage zu stellen, ja. Also wir haben ja nur die Musik gekauft, wir haben eben nicht die Politik gekauft damals. Also müssen wir da auch mit uns ins Gericht gehen, und sind Leute wie Karajan auch deshalb wichtig, weil sie stellvertretend Fragen stellen, wie wir uns innerhalb einer Gesellschaft zu solchen Fragen zwischen Politik und Kultur auch verhalten und dass wir selber auch nicht immer gewahr sind, was wir da eigentlich konsumieren.
Ja, also ich meine, das gilt ja dann praktisch für alles, was Adorno als Kulturindustrie bezeichnet hat.
Richtig.
Wir wären also dann sagen in einem ungeheuren Verblendungszusammenhang. Also dieses Opium ist dann die Kultur, mit der wir uns, mit dem wir uns ständig sagen volldröhnen. Das glaube ich aber nicht, dass man das so sehen sollte. Sondern es geht eher darum, ja tatsächlich, also Karajan ist auch ein Lehrstück für uns. Wir können an etwa an seinem Repertoire, mit welchen Werken er sich wann und wie lange beschäftigt hat, da kann man
das machen Sie immer wieder klar, das ist ein toller Leitfaden auch in Ihrem Buch.
Ja, das kann man, daran kann man dann sozusagen auch für sich selber überlegen, ja, was höre ich denn da eigentlich oder was will ich hören, ja. Es gehört ja zu dieser ästhetischen, zum ästhetischen Kernprinzip Karajans, dass er solche, dass er Widerständigkeit glattpoliert hat. Das meine ich jetzt durchaus in einem also technischen Sinn. Ja? Also diese Legato-Ästhetik, das heißt eben auch, alles Widerständige ist weg. Und wenn man sich das mal klar macht, und das kann man ja auf verschiedenen Ebenen tun, sei es jetzt durch Einführungen, sei es an der Universität, an Hochschulen, durch vergleichende Interpretationsforschung, wenn man das einmal vielleicht für sich erkannt hat oder das überlegt hat, dann hört man diese Musik dann hört man diese Interpretationen auch wieder anders und kann daraus auch sehr viel lernen. Das Verhältnis zu Gustav Mahler ist ja dann natürlich das Spannendste überhaupt, nicht? Weil da kommt der jüdische Komponist, der gleichzeitig der Lehrer seines Lehrers Baumgartner war, der kommt da ins Spiel. Und es ist ja tatsächlich dieser letzte Live-Mitschnitt der 9. Sinfonie in der Berliner Philharmonie ist ja irgendwie atemberaubend. Da hat man das Gefühl, hier fängt der Mann an, oder die Person Karajan sich, sagen, in dem Medium, das er wohl am besten beherrschte, nämlich der Musik, sich damit auseinanderzusetzen. Aber er hat eben nie Worte dafür gefunden.
Und auch nur, weil, das ist wieder das Pendant, jemand wie Bernstein das auch vorexerziert hat.
Ja, so ist es, nicht? Und dann fängt er nach dieser Aufnahme, bestraft er dann die Philharmoniker wieder und zeigt die andere Seite. Und das aus diesem, diesem Widerspruch oder dieser Spannung kann man die Figur einfach nicht entlassen. Und das geht auch nicht, indem man jetzt heute sagt, also Schwamm drüber. Ja. Wenden wir uns jetzt einfach sozusagen dem großen Genie zu, das funktioniert nicht und das darf auch nicht funktionieren aus meiner Sicht.
Na, die Sehnsucht der Menschen danach ist wahrscheinlich ungebrochen groß, ja. Und wir leben ja in einer Zeit, in der das auch gerade wieder wahnsinnig virulent ist. Und ich finde es schon interessant, auch was Sie eben gesagt haben, was Sie auch in dem Buch schreiben, dass die Hoffnung der Künstler, dass plötzlich die Politik ihnen eine Bühne bietet, wobei es ja normalerweise andersrum ist. Das ist ja eine Zeit, in der wir ja auch gerade wieder leben, ja, in der das Politische zur großen Inszenierung wird und in dem Politik überhaupt wie eine Bühne erscheint und da auch natürlich Künstlerinnen und Künstler unserer Zeit sich immer wieder fragen müssen, welche wollen wir da überhaupt eine Rolle einnehmen und wenn ja, welche? Ja? Und vielleicht macht so ein Buch wie Ihres auch diese Frage nochmal ganz klar. Also es ist gar nicht so weit weg, will ich damit sagen, oder?
Das ist es nicht, ja. Da ist dann also der berühmte Satz von William Faulkner, die Vergangenheit ist nicht tot, ne? Sie ist nicht verschwunden. Der findet dort dann wieder seine Bestätigung. Und das soll uns aber jetzt, glaube ich, also ob wir Historiker sind oder Zuhörer, Zuschauer, das sollte uns jetzt nicht entmutigen, sondern dazu auffordern, uns immer wieder mit dieser gegenwärtigen Vergangenheit oder der Vergangenheit des Gegenwärtigen auseinanderzusetzen.
Im Gegenteil, das finde ich auch, das schaffen ja Bücher wie Ihres, dass wir dann die alten Schallplatten mal wieder rausholen können, ja, und sie vielleicht ganz anders hören, als wir sie in den 70er Jahren gehört haben. Das zeigt ja, dass Musik tatsächlich immer eine Frage nicht nur der Interpretation, sondern auch der Interpretation beim Hören ist. Ja?
Also absolut. Der Konsumation. Ja, ohne den Hörer ist die Interpretation letzten Endes unvollständig. Und das hat das gilt auch für Karajan, obwohl er ja meinte, er könnte sozusagen seine Interpretation hermetisch abschließen gegen jegliche Deutung von außen.
Aber da hat er die Rechnung ohne Sie gemacht, ja. Und das finden wir auch gut so. Und deshalb kann ich euch allen da draußen nur empfehlen. Lest dieses Buch, hört euch den Karajan nochmal ein, versteckt ihn nicht im Keller, sondern untersucht ihn und schaut, hört ihn euch ganz anders an. Es ist auf jeden Fall ein Revisited, das sich sehr lohnt. Vielen herzlichen Dank, Herr Ratert, für dieses Gespräch. Vielen herzlichen Dank für Ihr wirklich tolles Buch, das die hitzige Debatte vom Anfang des Jahres, glaube ich, wirklich in Fahrwasser führt, die produktiv und konstruktiv sind. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank, Herr Brüggemann. Es war ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank.
Das war ja der Podcast von Backstage Classical. Für tägliche News aus der Welt der klassischen Musik schaut doch einfach bei uns vorbei auf www.backstageclassical.com und wenn ihr Kommentare, Anregungen, Ideen oder auch Beschwerden habt, dann schreibt uns doch einfach unter redaktion@backstageclassical.com. Wir lesen das natürlich sehr genau und werden das auch in unsere Arbeit einbeziehen. Wenn ihr Lust habt und mehr hören wollt, dann abonniert diesen Podcast, denn dann hören wir uns schon bald wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut, haltet die Ohren steif.